Wir schauen heute etwas Wichtiges an, das gar kein einfaches Thema ist. Ich sage das gleich jetzt. Es ist kein einfaches Thema. Es ist ein Thema, wo es natürlich auch deswegen Herausforderungen gibt, weil jeder Mensch, jede Kultur, wir alle unterschiedlich sind. Wir schauen heute das Thema an, ein gutes Gewissen zu bewahren. So, jetzt geht's. Warum sprechen wir darüber? Naja, weil wir letzte Woche gerade das gelesen haben in Vers 16. 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 16 sagt, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Das heißt, es gäbe Leute, die würden gerne uns verurteilen, uns verleumden, aber dann beobachten sie unser Leben als Christen und sie können nicht, außer sie finden etwas an unserem Glauben. So wie es bei Daniel war im Alten Testament. Seine Feinde wollten ihn wirklich zerstören und sie haben dann jede Kleinigkeit in seinem Leben untersucht und wirklich sehr pingelig, sage ich das richtig, pingelig untersucht, jede Kleinigkeit, nichts gefunden. Und dann sagen sie, aber wir können seinen Gott gegen ihn verwenden, weil da ist er sehr konsequent. Daniel hatte ein gutes Gewissen vor Gott und Petrus sagt uns auch, dass wir ein gutes Gewissen haben dürfen und wirklich brauchen. Und wir wollen dieses Thema heute betrachten und versuchen, eine biblische Orientierung zu finden. Was ist ein Gewissen? Wie können wir ein gutes Gewissen bewahren? Wo wird es vielleicht sogar Unterschiede geben zwischen den einen und den anderen, was sein Gewissen betrifft? Es wird nicht immer für alle Menschen unbedingt gleich sein und auch nicht für jede Situation. Aber das heißt nicht, dass das Gewissen und die, was gerecht ist, einfach situationsbedingt ist. Zum Beispiel, es ist nicht in Ordnung zu lügen, nur weil du meinst, ich habe einen guten Grund dafür. Solche Dinge. So lass uns das heute miteinander betrachten. Und wir fangen gleich an mit einer wichtigen Wahrheit. Wann ist dieses Gewissen eigentlich überhaupt entstanden? Wie ihr wisst, als Gott die Welt geschaffen hat, hat er alles wunderbar und gut geschaffen. Und wo es keine Sünde gibt, wo es kein Böses gibt, keine Gefahr gibt, braucht man auch kein Gewissen. Weil ein Gewissen funktioniert nur in einem Zusammenhang, wo es Böses und Gutes gibt. Als Gott die Welt geschaffen hat, gab es das einfach nicht. Und daher hat Adam und Eva am Anfang überhaupt kein Gewissen. Sie hatten überhaupt keine Schuldgefühle. Es war nicht notwendig, es gab keine Sünde. Aber dann, wenn man 1. Mose Kapitel 3 liest und merkt, was passiert ist, es gab einen einzigen Baum im Garten Eden, was Gott sagte, von diesem Baum dürft ihr nicht essen. Und interessanterweise, dieser Baum hieß das Baum der Erkenntnis vom Guten und des Bösen. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das klingt schon irgendwie wie ein Gewissen, oder? Er sagt, esst nicht davon, weil sobald ihr davon isst, werdet ihr sterben. Gott hat gewarnt. Wir dürfen nicht meinen, dass Gott so irgendwie das Beste im Garten von Adam und Eva zurückgehalten hat. Natürlich gab es unzählige andere Bäume, wunderbare Früchte. Es gab nur diesen einen Baum im Garten Eden und Gott sagte, isst davon nichts. Und jetzt der Widersacher, die Schlange, der Teufel, hat dann Eva als erstes angesprochen und stellte eigentlich das Wort Gottes in Frage. Hat Gott gesagt, dass wenn ihr von diesem Baum isst, werdet ihr sterben? Und dann sagt er, Gott weiß, dass wenn ihr davon isst, werdet ihr so sein wie Gott. So der Teufel, die Schlange, die den Teufel verkörperte, hat dann eben Eva betrogen, belogen, verführt. Er hat eigentlich das Wort Gottes in Frage gestellt und hat sie direkt angelogen. Er sagte, ihr werdet keine Weise sterben. Keinesweise wird er sterben. Tatsache ist, das war eine reine Lüge. Punkt. Es stimmt, dass sobald die gegessen haben, sind sie nicht körperlich sofort gestorben, aber geistlich, ihre Seele, diese Reinheit, das wahre Leben, Leben ohne Sünde, Leben ohne diese innerliche Schuldgefühle, das uns wirklich zerstören und uns kaputt machen, das war weg. Jetzt gab es eine Trennung zwischen Gott und Menschen. Und wenn man da in 1. Mose 3 liest, dann merkt man, Gott sucht dann den Menschen. Und sobald Gott den Menschen sucht, was tun die Menschen, nachdem sie gesündigt haben? Oh ja, Herr, hier bin ich, komm her, Gott, lass uns Gemeinschaft haben. Ich möchte dir alles erzählen. Sobald sie gesündigt haben, das Gewissen war vorhanden, sie wussten, es stimmt hier was nicht. Wir haben gegen Gott was getan und Gott wird damit nicht einverstanden sein. Gott hat ein Problem damit. Wie wussten sie das? Natürlich, weil Gott das schon vorher gesagt hat, das sollt ihr nicht tun. Gott sucht den Menschen und die Menschen verstecken sich. So was, warum? Als erstes, sobald sie davon gegessen haben, steht da in 1. Mose 3, haben sie erkannt, dass sie nackt waren. Das ist sehr interessant. Wir können uns das heute gar nicht vorstellen, weil wir nur eine Welt kennen, wo es eben Sünde gibt, wo es Gefahr gibt, wo es eben Menschen gibt, die abartige Dinge tun. Und wir können uns das gar nicht mal vorstellen, dass damals es Kleidung gar nicht notwendig war. Es gab keine Sünde. Es gab keine schlechten Gedanken. Es gab niemanden, der jemand anders jetzt vergewaltigen würde. Es gab keine Sünde. Sobald es Sünde gab, erkannten sie aber, ich bin nackt vor Gott. Ich bin nicht geschützt. Ich bin da in einem verletzlichen Zustand. Was haben die Menschen getan? Sie haben sich mit Feigenblätter so Bekleidung gemacht. Es ist schon sehr spannend zu erkennen, dass je mehr und mehr Menschen wegkommen von der Erkenntnis der Gerechtigkeit Gottes und die Auswirkungen der Sünde im Leben, desto nackter und nackter wird eine Gesellschaft. Und das ist keine Darstellung, dass die Gesellschaft befreit ist. Das ist eher klar und deutlich eine Darstellung, dass die Gesellschaft weiter und weiter weg davon gekommen ist, dass wir in einer bösen Welt leben, wo man eigentlich verletzbar ist, wo eben Sünde vorhanden ist. Und Gottes Ziel und Gottes Plan für uns ist, dass wir uns bekleiden, dass wir uns abdecken. Das ist nur nebenbei. Aber interessant, das Gewissen zeigte sofort, du bist nackt, das ist nicht gut. Bekleide dich. Und dann hatten sie Angst, sie haben sich versteckt. Und dann, als Gott sagte, was hast du getan? Hast du vom Baum gegessen? Was sagte Adam? Ja, das stimmt, ich hab mich vor dir versündigt. Bitte verzeih mir. Wäre eigentlich das Richtige gewesen, aber aus seiner sündhaften Herz, das jetzt gerade entstanden ist, das Erste, was er getan hat, ist, die Frau hat es mir gegeben. Die Frau hat Schuld dran. Meine Frau, die Frau, die du mir gegeben hast, Gott. Eigentlich hast du Schuld, Gott, und meine Frau. Aber ich, was soll ich sagen? Schuldverschiebung sofort. Ich kann nichts dafür. Wieso macht er das? Er hat ein schlechtes Gewissen vor Gott. Er sucht eine Ausrede. Er sucht irgendeinen Weg, wo er dann wieder gut vor Gott stehen kann. Und statt zu sagen, ich bin der Schuldige, verschiebt er diesen Schuld auf anderen Menschen. Dann kann er wieder gut vor Gott stehen. Ich bin unschuldig, Gott. Wie oft machen wir das genauso heute mit unserem sündigen Herzen? Unser Gewissen schlägt ein und sagt uns, du bist verloren. Und wir sagen, ja, aber ich kann nichts dafür. Das ist einfach so. Oder unser Gewissen schlägt ein und sagt, das gefällt den Herrn nicht. Und wir sagen, ja, aber das machen ja alle Leute. Das ist ja ganz normal. Das entsteht eigentlich, weil wir ein Gewissen haben, das nicht eben bewahrt ist. Ein gutes Gewissen vor dem Herrn. Und Petrus sagt, bewahre ein gutes Gewissen. Dieses Gewissen hat Gott uns gegeben, weil es extrem wichtig ist für uns. Es ist auch ein Beweis dafür, dass wir einen Schöpfer haben. Der Schöpfer hat uns gesagt im Garten, wenn ihr sündigt, dann werdet ihr erkennen zwischen Gut und Böse. Und das ist nichts Positives. Das Böse zu kennen ist nicht schön. Und wer das sagt, das Böse ist ja eh schön und gut, man zeigt, dass dieser Mensch eigentlich ein Gewissen hat, das wirklich kaputt ist. Gott, sein Ziel war, uns davor zu bewahren, und auch die Errettung in Christus gibt uns eine wiederhergestellte Reinheit in unserem Gewissen. Er schenkt uns Frieden, das nur er geben kann. Der Mensch aber lehnte das ab und ging seinen eigenen Weg und glaubte die Lüge des Feindes. Und das ist, was leider seit dieser Zeit an immer wieder passiert. Gott spricht uns Menschen an. Der Mensch hört das, merkt das. Römer 1 sagt, dass alle Menschen erkennen, dass es einen Gott gibt. Aber sie lehnen das ab. Psalm 14 sagt, nur der Tor sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Jeder hat dieses Gesetz in seinem Herzen geschrieben. Das ist Gottes Beweis, ein Teil davon, dass Gott beweisen will, es gibt ihn. Wir schauen das jetzt genauer an, aber bevor wir das tun, was ist eben unsere Herausforderung, wenn ich das Wort Sündenfaktor, warum war es so wichtig, dass für Gott, dass er uns das überhaupt sagt? Warum brauchen wir das? Was gibt es in unserem sündigen Herzen, das so eine Offenbarung braucht? Der Christ verfehlt die Möglichkeit, ein gutes Zeugnis zu sein, weil er sein gesundes Gewissen ignoriert oder sein Gewissen falsch informiert ist. Wir haben hier in 1. Petrus 3 diese Aussage, und bewahrt ein gutes Gewissen, in Verbindung mit unser Zeugnis vor dieser verlorenen Welt. Dass ungläubige Leute uns betrachten in unserem Leid und merken, hier ist jemand, der Hoffnung hat im Leid, der nicht innerlich kaputt geht, der nicht verbittert ist, nicht voll zornig ist gegen seine Peiniger, sondern er ist so wie der Herr Jesus oder sie ist wie der Herr Jesus. Sie sagen, wer mich flucht, den werde ich segnen. Ich werde nicht eben Schimpfen mit Beschimpfung beantworten. Ich werde das, was eben da vorher in der Stelle steht, dass Schmähung wird nicht mit Schmähung vergeltet, sondern mit Segen. Und wie wir damals auch gesehen haben, das kann nur aus einer Stärke entstehen. Eine innerliche Stärke. Eine innerliche, starke Überzeugung, dass das Beste ist. Wenn wir glauben, dass das Böse oder Rache ist besser als Segen, dann haben wir wieder eine Lüge des Feindes geglaubt. Weil eigentlich ist das nur zerstörerisch. Und es gibt einen Richter, der alles richten wird nach seinem Gerechtigkeit. Und dieser Richter heißt Gott. So, wenn dein Arbeitskollege oder wenn dein Nachbar oder dein Familienmitglied oder wer auch immer gegen dich sündigt, wenn du denkst und bist wie der Herr Jesus, dann denkst du nicht, oh, jetzt werde ich den eins zeigen, jetzt werde ich mich rächen. Sondern du wirst so wie Jesus denken, Herr, vergib diese Leute, die wissen nicht, was sie tun. Sie erkennen nicht, wie sie nicht nur gegen mich sündigen, sondern gegen Gott. Und eines Tages stehen sie auch vor Gott und Gott wird gerecht richten. Gott schreibt in seinen Büchern alles auf. Und er wird nichts vergessen. Und ich will nicht, dass diese Menschen Gottes Gericht erfahren müssen. Daher segnet man statt fluchen. In diesem Zusammenhang sagt Petrus, bewahre ein gutes Gewissen. Unser Problem ist, wenn wir leiden, denken wir, das wäre eine Ausrede dafür, dass wir auch sündig darauf reagieren. Und damit eigentlich machen wir unser eigenes Gewissen, tun wir unser eigenes Gewissen Schaden an, beflecken wir unser eigenes Gewissen und schneiden uns ab, trennen uns von der Kraft des Heiligen Geistes, den er uns schenken möchte, durch ein reines Gewissen, durch ein Herz, das ihm voll hingegeben ist. So, kurz gesagt, das, was wir heute einfach erkennen wollen, ist, ein gutes Gewissen ist ein Geschenk Gottes durch den lebendigen Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Und ich habe jetzt gezielt dieses Wort, diese Beschreibung lebendigen Glauben. Weil der Glaube ist nicht etwas, das ich irgendwann mal so angefangen habe und dann war das, ist schon erledigt, ist schon fertig. Es lebt. Es ist etwas, das wir Tag ein und Tag aus erleben. Es ist ein Glaubenswandel. Und ein gutes Gewissen ist ein Geschenk Gottes. Das, was er aber von uns erwartet, ist, dass wir im Glauben lebendig Tag ein, Tag aus mit ihm wandeln. Ein Glaubenswandel. Ein lebendiger Glaube. Ein Glaube, das mein Leben eigentlich trifft und verändert. So, diese Aussage hoffe ich und möchte ich jetzt aus mehreren Bibelstellen heute uns klar und deutlich darstellen. Und ich hoffe, dass zum Schluss einige Fragen beantwortet sind, die ihr vielleicht habt. Aber ich muss heute gleich zugeben, es gibt sicherlich manche Fragen, die heute nicht beantwortet werden. Weil manche Leute, wenn sie an Gewissen denken, wollen eine Liste. Das darfst du, das darfst du nicht. Das darfst du, das darfst du nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Listen gibt. Ich glaube, wir alle wissen, dass Mord an einer Liste steht, oder? Und dass es in keiner Situation Gewissens oder nicht gut oder schlecht Gewissen, so oder so, Mord ist immer Sünde. Es gibt keine Ausrede dafür. Punkt. So, Listen gibt es schon, aber es gibt nicht Listen für alles Mögliche auf dieser Welt. Und wir werden dann eigentlich zum Schluss merken, dass ein reines Gewissen auch wirklich für uns in unserem Zeitalter, in dieser Zeit mit einem geisterfülltes, worterfülltes Leben zu verbinden ist. Dass ich mich vom Herrn leiten lasse und wirklich nicht nur die Buchstabe des Gesetzes einhalte, sondern auch Gottes Herz erkenne und manchmal sogar mich verleugne in Dinge, die sogar völlig erlaubt sind, nicht mal annähernd sündig sind. Aber um ein gutes Gewissen zu bewahren, lehne ich das ab, weil ich etwas anderes anstrebe als meine eigenen Wünsche und meine eigenen Vorlieben. Ich möchte Jesus in allem, was er hat. Ich möchte ihm die Ehre geben mit allem in meinem Leben. Das ist seine Gnade. So lass uns beten, bevor wir den ersten Punkt heute betrachten. Vater, wie wir schon heute in der Eröffnung gesungen haben, richt unsere Herzen. Lass uns erkennen, was du möchtest. Wir wollen ein gutes Gewissen haben vor dir als unser Schöpfer, aber auch vor dieser Welt, vor Menschen, die dich noch nicht kennen, dass sie an uns deine Gnade, deine Güte, deine Liebe, deine Heiligkeit sehen. So wie Petrus uns schon gelehrt hat, dass wir heilig sein dürfen, so wie er heilig ist. Herr, lass das wirklich unser Herzenswunsch sein aus Liebe. Nicht unser Herzens, irgendwie den gezwungenen, harten Realität, ich muss das halt sein. Herr, hilf uns, dass in uns so ein Verlangen danach entsteht, weil wir Jesus, weil wir dich so sehr lieben, dass wir ein reines Gewissen vor ihm wirklich bewahren wollen. Herr, danke, dass du in uns wirkst. Zeig uns den Weg und hilf uns durch dein Wort. Im Namen Jesu beten wir. Amen. So, als erstes wollen wir heute Folgendes betrachten. Unser Gewissen unterscheidet uns von der Tierwelt. Das ist, hoffe ich, nicht zu schwer für uns zu verstehen. Allerdings, heute in unserer Gesellschaft, es war nicht so in der Vergangenheit so sehr, zumindest nicht so verbreitet wie heute, heute in unserer Gesellschaft, da viele Menschen diese eigentlich statistisch unmögliche Theorie der Evolutionstheorie, das eigentlich statistisch gesehen nicht möglich ist, da diese falsche Theorie so weit verbreitet ist und von so vielen wichtigen Wissenschaftlern einfach so angenommen wird und so behauptet wird, dass das der Fall wäre, glauben viele Menschen, wir sind einfach höhere entwickelte Tiere. Das unterscheidet uns nicht wirklich viel zwischen uns und die Tiere. Und wenn wir die Tiere so einfach richtig so wachsen und gedeihen lassen, dann werden die vielleicht auch in irgendwelche Millionen von Jahren sich in irgendwas anders entwickeln. Naja, Realität ist, die Bibel lehrt uns was ganz, ganz anders. Und wir beobachten das auch, glaube ich. Wir sind nicht wie Tiere. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, dass wir moralische Wesen sind. Unser Herz besteht aus rationalem Denken, aus Emotionen und auch aus einem Willen. Also wir fühlen Dinge, wir haben Emotionen, wir denken und überlegen uns Dinge. Wir sind nicht instinktgetrieben. Ein Tier kann natürlich eine gewisse Art von Freude zeigen, aber das ist nicht die gleiche Freude, die wir haben. Es ist anders, es ist Instinkt. Und ein Tier ist etwas, das Gott geschaffen hat. Es hat schon eine Seele, es lebt oder ist tot, aber es hat nicht eine ewige Seele, wie wir Menschen. Der Herr ist und hat einen Grund. Er hat einen Grund, warum er uns anders geschaffen hat als die Tiere. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Tiere haben kein Gewissen. Was ist ein Gewissen? Naja, es ist ein moralisches Empfinden. Wir können Römer 2 aufschlagen. Und wir sehen hier in diese zwei Verse etwas sehr Wichtiges, was das Gewissen betrifft. Römer Kapitel 2 und die Verse 14 bis 15 teilen uns etwas mit. Paulus in diesen ersten Kapiteln zeigt, dass Menschen vor Gott wirklich verloren sind. Dass wir vor Gott sündig und schuldig sind. Und dann danach erklärt er, wie der Herr Jesus, wie Christus den Weg der Erlösung möglich macht. Kapitel 5 finde ich so schön. So wie du und ich, wir haben nichts getan, um sündig in dieser Welt geboren zu werden. Bevor ich geboren wurde, habe ich mich nicht entschieden. Ich glaube, ich möchte Sünder sein. Du auch nicht. Du bist halt als Sünder in dieser Welt geboren. Und Römer 5 erklärt uns, das wurde dir zugeschrieben anhand der Sünde von Adam. Ich glaube nicht, dass wenn du Adam wärst, hättest du es besser gemacht. Und das ist auch eigentlich die Gerechtigkeit Gottes. Da du nichts getan hast, um sündig zu werden, musst du auch nichts tun, um gerecht zu werden. Du musst das Geschenk nur annehmen. Und dann wird Gott dieses Geschenk der Erlösung durch Christus einfach anwenden in deinem Leben. Er sagt einfach, nimm das Geschenk an. Das ist eine Gnadengabe, ein Gnadengeschenk. Und daher ist es nicht durch Werken, es ist durch Glauben. Das ist wunderschön. Das heißt, jeder kann das tun. Jeder, der fähig ist zu denken, kann diese Gnade annehmen. Und es gibt auch Hoffnung, weil es zeigt, dass es nicht durch Werke ist. Der nicht fähig ist zum Denken, kann auch durch Gnade errettet werden. Gott ist gnädig. Er ist wirklich gnädig. Und ich glaube, und das wäre ein anderes Thema, aber ich bin persönlich überzeugt, dass aus diesem Grund auch Babys, die sterben, im Himmel gehen, weil es aus Gnade ist. Und es ist nicht Gottes Wille, dass Menschen verloren gehen. Menschen kommen in die Hölle, weil sie ihr sein Gnadenangebot ablehnen. Menschen, die Babys sind, die durch Abtreibung oder irgendwas anders gestorben sind, haben keine Möglichkeit. Und Gott, glaube ich, gibt es klare Hinweise im Wort, das sagen, die werden auch im Himmel eben von dem Herrn angenommen. Das ist entspricht dem Charakter unseres Herrn. Gnade ist sein wunderbares Geschenk. Kapitel 5. Nimm das einfach an im Glauben. Kapitel 2, aber du brauchst das, weil du bist verloren vor Gott. Nicht nur, weil zum Beispiel die Juden das Gesetz nicht einhalten. Dann spricht er uns nicht-jüdische Menschen an, uns Heiden an und sagt eben auch hier, dass wir das Gesetz des Herrn Gottes in unserem Herzen haben. Vers 14, wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Wir wissen, dass das Gesetz, wo eben Mord und solche Dinge als Sünde gegen Gott klar und deutlich dargestellt wird, wurde den Juden gegeben, wurde Israel gegeben. Die andere Bevölkerung haben das nicht. Aber trotzdem hatten sie ein moralisches Empfinden. Sie haben Gesetze gehabt, sie haben gesagt, das darfst du nicht. Und in den meisten Fällen war Mord auch etwas, das sie von sich aus wussten, das geht nicht. Du kannst nicht einfach herumgehen und irgendjemanden umbringen, wie du willst. Jetzt, ich weiß, es gibt Ausnahmen in Kulturen, aber der Punkt ist, jede Kultur hat eine moralische Regelung oder einen moralischen Standard. Das ist gut, das ist schlecht. Vers 15. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Vers 15 lehrt uns hier ganz eindeutig und klar, dass unser Gewissen ist nicht etwas, das wir lernen, obwohl es eben auch beeinflusst werden kann. Die Tatsache, dass wir ein Gewissen haben, ist angeboren. Ist von Anfang an da. Es wird geformt. Aber wir haben von Anfang an ein Gewissen. Es ist uns angeboren. Es ist seit unserer Geburt an vorhanden und es ist ein Bestandteil unserer Seele und Herz. Wir sehen das sogar im griechischen Wort für eben Gewissen. Das griechische Wort ist ein zusammengesetztes Wort. Aus zwei Wörtern entsteht ein Wort, ein einziges Wort. Das Wort ist eben, das erste bedeutet eben gemeinsam. Und das zweite Wort, das da verwendet wird, ist Wissen. So, gemeinsam Wissen. Und irgendwie für uns auf Deutsch, das deutsche Wort für Gewissen, merken wir gleich. Gemeinsam Wissen. Also das ist etwas, das wir nicht in Isolation von anderen Menschen haben. Anders betrachtet auch, es ist nicht etwas, das wir in Isolation von Gott hätten. Gäbe es keinen Gott, gäbe es auch kein Gewissen. Wieso? Wieso sollte man ein Gewissen haben und sagen, das ist schlecht, wenn es keinen Standard gibt, der definiert, was heilig und böse ist? Und selbst diese Tatsache, dass wir als Menschen moralische Wesen sind und den Unterschied zwischen gut und böse erkennen, zeigt uns, dass es ein moralisches Wesen gibt, der uns auch geschaffen hat und uns anders geschaffen hat als die Tiere. So, wir hatten in meiner Jugend ein Haustier in Iowa, in den Vereinigten Staaten, ein kleines Hund, es war ein Mischling. Ich weiß gar nicht, was da drin war, aber es war ein Hund. Und dieser kleine Hund, Mitzi, hat unser Hund geheißen. Tut mir leid, wenn irgendjemand hier Oma hat oder so mit Mitzi als Name, aber Mitzi war unser Hund. Meine Eltern haben es Mitzi genannt und vielleicht auch aus ihrer Zeit hier in Österreich. Allerdings, wenn Mitzi was Schlimmes getan hat, dann haben wir natürlich gesagt, Mitzi, mach das nicht. Und was hat dann Mitzi sofort gemacht? Oh, ja, Schwanz eingezogen. Und war das ein schlechtes Gewissen jetzt? Sicher nicht, weil sobald wir gesagt haben, okay, dann war alles wieder ganz gut, oder? Es war alles wieder schon vergessen, kein Problem, alles wieder wunderbar. Wo ist das Essen? Jetzt spielen wir weiter, ja? Bei uns ist es nicht der Fall. Also Mitzi ist nicht zu uns gekommen und sagte, würdet ihr mich bitte verzeihen? Es tut mir echt leid, das war so schlimm, das war echt nicht in Ordnung. Mitzi war einfach, oh. Sie wollte nicht, dass wir das Essen nicht so enthalten oder irgendwas. Hast du jemals irgendeinen Dokumentationsfilm gesehen, wo nachdem der Löwe eben irgendein Viechchen da eben gejagt und erbeutet hat, stundenlang danach deprimiert und wirklich richtig mit einem schlechten Gewissen herumgeht und sagt, ach, ich hab's schon wieder getan. Ich hatte aber einfach Hunger. Weißt du, was ich meine? So, die haben überhaupt kein Gewissen darüber. Und es gibt Tiere, die sogar ihre eigenen Kinder fressen und wirklich ganz komische Dinge. Warum? Die sind nicht im Ebenbild Gottes geschaffen. Sie haben auch kein Gewissen. Sie folgen ihren Instinkt. Wir aber sind wirklich im Ebenbild Gottes. Wir haben in uns das Gesetz Gottes geschrieben. Und wenn wir sowas tun und unser Gewissen halbwegs in Ordnung ist, spüren wir das. Und das ist der nächste Punkt. Das Gewissen agiert als Kläger, Verteidiger und Richter des Herzens. Das ist, was wir in Vers 15 hier sehen. Gott hat das in uns eingebaut. Es soll uns eigentlich schützen. Es soll uns helfen zu erkennen, was gut und böse ist, weil sogar gewisse Grundeinstellungen in uns eingebaut sind. Das kann ich nicht oder soll ich nicht. Habt ihr gewusst, dass in den Bundesheeren der Welt, in den Armeen der Welt, es sogar eine Art Training geben muss für die Soldaten, dass sie diese Hemmung des Tötens überwinden können? Jeder Mensch hat es eingebaut. Also jeder ist vielleicht übertrieben. Es gibt leider Menschen, die durch verschiedene Umstände eben dieses Teil ihres Gewissens abgestorben ist. Aber ich sage mal, jeder gesunde Mensch, der selbst nicht durch irgendwelche schlimme Dinge eben verletzt wurde, jeder gesunde Mensch kann nicht einfach einen anderen Mensch so leichtfertig umbringen. Deswegen entstehen die meisten Morde nicht einfach so, sondern es entsteht aus einem richtigen Zorn oder einem richtigen, und wirklich sehr oft ist irgendwelche Drogen oder Alkohol mit dieser Mordbegehungen verbunden. Weil der Mensch eine innerliche Hemmung hat, ganz natürlich. Er tut sich schwer, einen anderen Mensch umzubringen. Könntest du dir das vorstellen? Ich kann das mir gar nicht vorstellen, sowas zu tun. Und daher müssen sie sogar Soldaten, die beauftragt sind, ein Land zu schützen vor Menschen, die das eigene Land zerstören wollen, irgendwie beibringen, wie man damit psychisch umgeht. Schreckliche Sache eigentlich, aber es ist eine Realität. In uns gibt es ein Gewissen, das uns eigentlich schützen soll. Es soll uns bewahren. Und wenn wir dann sündigen, wird unser Gewissen ein Urteil fallen lassen. Kann man das so sagen auf Deutsch?
Amen.
Dankeschön. Ich hatte eher ein schlechtes Gewissen über diese Aussage. Ein Urteil fällen. Ich habe das erlebt. Das hast du sicherlich auch erlebt. Du hast irgendwas getan und du wusstest, du wusstest vorher, nein, das war nicht in Ordnung. Dann hast du es getan. Aus irgendeinem Grund, natürlich immer haben wir einen Grund. Wir haben immer eine Erklärung, warum das okay ist. Warum das vor Gott gerecht wäre oder in dieser Situation zumindest. Ich konnte nichts anders. Und ich weiß, wie es bei mir ist und ich glaube, das ist bei uns alle, wenn wir einen gesunden Gewissen haben, wir tun das, egal was unsere Ausrede war, aber dann auf einmal, oh. Ich meine, die Logik in unserem Herzen war lupenrein, war wunderbar. Wieso auf einmal geht's uns schlecht? Wieso? Weil in uns es einen Polizisten gibt. Der ist eingebaut. Es ist Gottes Plan, unser Gewissen. Er sagt, falsch, 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 falsch. Warum? Er will uns damit und dadurch auch schützen. Und im Endeffekt, der Grund, warum wir das brauchen, ist, er will uns zu Jesus hinführen. Er will uns zeigen, wir sind vor Gott schuldig. Wir können ein schlechtes Gewissen haben über Dinge, die sonst niemand weiß als außer uns. Und ein Gewissen, das verletzt ist, ist ein Gewissen, das leidet, ist ein Mensch, das leidet. Und heute die moderne Psychologie sagt, naja, genau das ist das Problem. Du hast ein Gewissen eigentlich. Du sollst das einfach ignorieren und lernen, zu erkennen, dass die Dinge gar nicht böse sind. Und die armen Menschen versuchen, das irgendwie anzunehmen und kommen nicht von diesem innerlichen Schmerz weg. Und deswegen nicht, weil es eine göttliche Sache ist. Es ist uns angeboren. Es ist Gott, der in uns wirkt durch unser Gewissen und uns zu Jesus hinführen will. So, wir sehen hier, dass das Gewissen heißt gemeinsam etwas wissen. Es ist etwas, das uns entweder verklagt oder auch entschuldigt. Das habt ihr auch erlebt, oder? Dass ihr uns für das Richtige entschieden habt. Und danach war einfach so, super. Ich bin so dankbar, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Ein gutes Gewissen. Und dass dieses Gewissen in Gemeinschaft oder gemeinsam mit der Existenz Gottes eigentlich überhaupt funktioniert. Und auch sozusagen in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Also wenn du der einzige Mensch auf der Erde wärst und es gäbe keinen Gott und es gäbe keine anderen Menschen, dann gäbe es auch kein Gewissen. Dann ist es völlig egal, was du tust. Aber da es einen Gott gibt und da dein Handeln andere Menschen auch beeinflusst, ist dein Gewissen extrem wichtig. So, wir merken sogar im Alten Testament ein Beispiel dafür in David. Im Psalm 32, Vers 3 und 4 beschreibt David, wie es war, als nachdem er gesündigt hat. Das Wort Gewissen kommt im Alten Testament nicht vor. Im Alten Testament spricht man über das Herz und über Gottesfurcht und über diese Verbindung, lebe ich, wandle ich gottesfürchtig vor Gott oder nicht? Und du merkst auch hier, obwohl das Wort Gewissen in dieser Art und Weise nicht vorkommt, dieses Konzept, dass mein Leben vor Gott stattfindet und er hat eine Meinung über mein Leben und es ist entweder gut oder schlecht, ist genau, was unser Gewissen auch tut. Es zeigt uns, wir leben vor Gott und es ist nicht egal, wie wir leben und wer wir sind. Psalm 32, Vers 3, David schreibt, als ich es verschwieg, also seine Sünde verschwieg, das nicht vor Gott bekannt hat, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Schlecht. Das ist ein schlechtes Gewissen. Das ist ein Wissen, das nicht eben als gutes Gewissen bewahrt wurde. Wir haben uns entschieden zu sündigen und dann schaltet sich unser Gewissen ein und will dadurch uns dazu bringen, dass wir die Sünde in Ordnung bringen. So, das ist unser erster Punkt. Wir sind anders als Tiere, wir haben ein Gewissen und das ist ein wichtiger Polizist in unserem Leben, ein wichtiger sozusagen, wirkt in einer wichtigen Art und Weise in unserem Leben, um uns von Sünde zurückzuhalten oder auch, wenn wir gesündigt haben, dass wir das in Ordnung bringen. Zweiter Punkt ist einfach, unser Gewissen kann positiv und oder auch negativ beeinflusst werden. Wir dürfen nicht meinen oder denken, dass obwohl jeder von uns ein angeborenes Gewissen hat, dass das Gewissen von uns allen gleich ist. Nein, selbst das Wort Gottes sagt uns, dass unser Gewissen beeinflusst werden kann. Das Gewissen ist angeboren, aber das Gewissen wird von vielen Dingen geprägt. Du wirst erkennen, dass verschiedene Kulturen sogar verschiedene Werte vertreten. Was angeboren ist, ist einfach dieses Erkenntnis, dass es Gut und Böses gibt. Aber um das dann richtig zu definieren, brauchen wir auch das Wort Gottes. Das schauen wir dann im letzten Punkt an. Aber ich glaube, ihr könnt das eh gut verstehen. Also als Beispiel, aber ich habe ein Navigationsgerät hier mit. Das habe ich 2015 gekauft, so für heutige Verhältnisse ist ziemlich alt, aber der funktioniert wunderbar. Es hat ein lebenslange neue Karten-Updates, Abo mit damit gehabt und ist echt hilfreich. Was ich da auch besonders hilfreich finde, ist, egal wo ich mich befinde in Wien, da gibt es da eine Geschwindigkeitsbegrenzungsangabe. So schnell darfst du hier fahren. Das ist alles ganz in Ordnung, solange die Karten richtig mit dem Gesetz geupdatet wurden. Und es gibt jetzt hier im 22. Bezirk die Langobahnstraße, die war früher immer 50 km/h, eigentlich wunderbar. Und jetzt, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, die haben es mir nicht mitgeteilt, bevor die das gemacht haben, die ganze Straße fast ist 30 km/h. Und du würdest dich das nicht merken, jahrelang bin ich 50 km/h da gefahren und das war völlig in Ordnung. Und wisst ihr was? Mein lieber Navi, habe ich seit Anfang des Jahres kein Update gemacht. Der sagt mir, 50 ist immer noch gerecht. Der sagt mir, 50 ist ganz okay. Mach das ruhig weiter, Stan. Du fährst nicht zu schnell. Hier ist 50er-Zone. So, ich folge mein Navi dann und fahre 50 auf der Langobardenstraße und wie die Polizei das natürlich oft macht, gibt es dann irgendwo eine Kontrolle. Ich fahre dann höchstwahrscheinlich 52, 53, weil wer kann wirklich nur 50 fahren? Und dann zack, lieber Herr Schelten, 23 Kilometer zu schnell in einem Stadtgebiet. Was soll ich jetzt sagen? Ja, Herr Polizist, mein Navi sagte mir, 50 ist erlaubt. Was wird der Polizist dann mir sagen? Er wird sagen, es tut mir echt leid, deswegen solltest du nicht dein Navi folgen, sondern die Schilder, die alle 2 Meter da stehen. Es steht da 30. Das Gesetz ist 30. So egal, ob mein Navi sagt 50 oder nicht, ich bin schuldig und dann muss ich die Strafe zahlen. Warum verwende ich dieses Beispiel? Nur weil unser Gewissen schlecht informiert ist, ist keine Ausrede vor Gott, dass wir nichts besser wussten. Er hat uns sein Wort gegeben. Daher müssen wir aufpassen, dass unser Gewissen biblisch und richtig informiert ist. Unser Gewissen kann positiv und negativ beeinflusst werden. Als erstes merken wir in 1. Korinther 8 eine Stelle, die uns zeigt, dass es sogar möglich ist, dass unser Gewissen zu empfindlich sein kann. Zu empfindlich, dass wir Dinge als Sünder betrachten, die vor Gott völlig egal sind. Gott schaut das an und sagt, das ist kein Problem. Wieso machst du das zu einem Problem? In 1. Korinther 8, 7 bis 8 steht hier, aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen des Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Was der Paulus hier sagt, ist, es gibt Menschen hier in Korinth, die haben ein echtes, schlechtes Gewissen, jemals irgendein Fleisch zu essen, das vielleicht im Götzenopferdienst verwendet wurde. So geopfert wurde und dann verkauft wurde in den Fleischmärkten. Und sie sagen, das kann ich nicht. Das wurde im Götzenopferzeremonien verwendet. Jetzt, ist es gerecht, dass man Götzendienst ablehnt? Ist das gut? Eigentlich schon, oder? Götzendienst ist Götzendienst. Das geht man wieder zurück zu den 10 Geboten. Das ist ziemlich ein. Wir dürfen und sollen keinen Gott haben vor den wahren Gott. Keinen anderen Gott haben überhaupt. Aber ist Fleisch das Gleiche? Paulus sagt es hier, Vers 8. Bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott. Denn wir sind nicht besser, wenn wir essen und nicht geringer, wenn wir nicht essen. Dieses Ding, Fleisch, ist Fleisch. Und wenn ich jetzt nicht gerade mit diesem Fleisch irgendeinen Götzen anbete, ist es nur Fleisch. Und Paulus sagt, du sollst da kein schlechtes Gewissen haben, Fleisch zu essen. Ich meine, sollten wir schlechtes Gewissen haben, heute Fleisch zu essen, weil irgendeine Riesenfirma massiv daran verdient. Wir müssen Dinge essen. Die Stelle hier lehrt uns, dass es möglich sein kann, dass man aus vergangener Erfahrung in einem Herzen Verknüpfungen knüpft, die eigentlich nicht richtig sind. Und wenn unser Gewissen schwach ist, dann müssen wir natürlich aufpassen. Aber das Ziel ist, dass wir unser Gewissen biblisch informieren, damit wir auch erkennen, dass wir Freiheit haben, Fleisch zu essen. Das wäre ein Beispiel hier. Dass wir nicht gefangen zu einem falschen und schlechten Gewissen sind, das nicht vor Gott eine Bedeutung hat. Fleisch ist Fleisch. Und Essen von Fleisch wird uns nicht geistlicher machen. Und das Ablehnen von Fleisch wird uns nicht eben geistlicher machen. So oder so, wenn du das tust, ändert es dein Geist nicht. Gott ist an andere Dinge eben interessiert. Ich glaube, wir können das auch heute in gewisse Dinge erkennen. Vielleicht ist jemand in unserer heutigen Welt groß geworden und hat in der Schule und im Fernsehen ständig gehört, dass man Fleisch nicht essen soll. Dass das Tiere sind einfach Menschen wie wir. Das gibt's, wie ihr wisst. Also wir schmunzeln vielleicht, aber es gibt wirklich Menschen, die davon zu 100% überzeugt sind. Anständige Menschen. Also wirklich anständige Menschen, aber das ist ein Glaubensgrundsatz für diese Menschen. Und sie vermitteln das dann auch so. Es gibt ganze Organisationen, die sagen, Fleisch essen ist gleich Mord. Die Bibel sagt was ganz, ganz anders. Die Bibel sagt, Gott hat uns diese Dinge auch als Nahrung gegeben. Tierquälerei ist ein anderes Thema. Selbst das Wort sagt, kein gerechter Mensch tut das. Aber Fleisch essen ist vom Herrn, von dem Schöpfer erlaubt. Aber sag mal, du bist aufgewachsen und du hast ständig gehört, Tiere sind Menschen wie du. Und du sagst, kein Tier essen. Und dann kommst du zum Glauben und eine Zeit lang tust du dir schwer, überhaupt Fleisch zu essen. Muss man Fleisch essen, um gerecht zu sein? Nein. Darf man Vegetarier sein? Ja, gerne, wenn du willst. Was man nicht darf, ist sagen, ich bin geistlicher, ich bin besser, ich bin irgendwie gerechter, weil ich kein Fleisch esse. Steht einfach nirgendwo in der Schrift. Ist einfach nicht die Wahrheit. So, aber das Problem ist, das Gewissen wird so umgeformt und muss dann neu informiert werden. Es gibt andere Situationen auch, wo Menschen ein Schuldgefühlerlebnis haben, ein schlechtes Gewissen haben, wofür sie nicht zuständig sind. Leider kommt es immer wieder vor, dass Menschen, die Opfer von irgendwelchen Vergehen sind, irgendwelche eben kriminelle Dinge, ob es jetzt Vergewaltigung ist oder Missbrauch, verschiedene Dinge, dass diese Menschen, die wirklich etwas Schlimmes erlebt haben, mit Schuldgefühle kämpfen. Diese Schuldgefühle, ist ein Gewissen, das meint, ich bin schuld. Ich habe dazu beigetragen. Die Realität ist, die Antwort auf diese Gedanke ist, nein, bist du nicht. Der hat gegen dich gesündigt. Du bist nicht verantwortlich für die Taten anderer Menschen. Und du darfst und sollst kein schlechtes Gewissen dafür haben. Und das Wunderbare des Evangeliums ist, wenn wir sogar ein schlechtes Gewissen haben für Dinge, wofür wir tatsächlich schuldig sind, das Evangelium reinigt uns. Jesus schenkt uns Vergebung. Oder Kinder zum Beispiel, Scheidungskinder, die lange damit kämpfen, meine Eltern haben sich wegen mir scheiden lassen. Ich bin schuld. Warum haben sie mich nicht genug geliebt? Warum ist das so? Und sie kämpfen mit Schuldgefühle. Das sind falsche Schuldgefühle. Das ist nicht vom Herrn. Gott will unser Gewissen informieren und sagen, du bist niemals dafür zuständig, was andere Menschen tun. Du kannst versuchen, sie zu helfen, aber schlussendlich treffen sie die Entscheidung. Und du findest in Christus die Reinheit, die Vergebung, die Treue, die Geborgenheit, die Freiheit. So, es kann zu empfindlich sein, aber zweitens kann es auch nicht empfindlich genug sein. Wir haben hier einige Stellen. Ein Messer ist und soll scharf sein, dann schneidet es am besten. Aber ein Messer, das stumpf geworden ist, sagten mir eigentlich so richtige Köche, das Gefährlichste in der Küche ist ein stumpfes Messer. Ich hätte ja gedacht, dass es extrem scharf ist, aber eigentlich nicht, weil wenn es stumpf ist, dann schneidet es nicht richtig und du schneidest dich schneller in den Finger oder irgendwo anders hinein, weil es sich nicht richtig eben benutzen lässt. Wenn unser Gewissen auch stumpf ist, wenn es falsch informiert ist, wird es dann nicht richtig funktionieren. 1. Timotheus Kapitel 4 und Vers 1 sagt uns, der Geist Gottes aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich ihrer führenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Wir haben hier eine Rede von religiösen Lehrern, die ein kaputtes Gewissen haben und dadurch Lügen reden und tun das von totaler Überzeugung, aus totaler Überzeugung. Warum? Ihr Gewissen wurde gebrandmarkt. Ein Brandmark ist eben etwas, das ein Tier kriegt, um es dann eben zu identifizieren. Was ist das? Eine Verbrennung. Das ist eine Verbrennung. Und das Gewissen kann in dieser Art und Weise eine verbrennte, unempfindliche Oberfläche hinterlassen. Wenn wir uns Sünde immer wieder oder Lügen immer wieder widmen, immer wieder anhören, immer wieder lieben in unserem Herzen, entsteht daraus ein Gewissen, das erstens völlig falsch informiert ist, aber zweitens auch in einem ungläubigen Menschen kann dieses Gewissen auch wirklich zu einer Art Unempfindlichkeit entwickeln. Dass du mit diesen Menschen das Evangelium oder die Wahrheit sprichst und die können das schwer annehmen, weil ihr Gewissen so kaputt ist. Ein gebrandmarktes Gewissen ist wirklich etwas sehr, sehr Trauriges und sehr, sehr Schlimmes. Titus 1, Vers 15 spricht von einer anderen Möglichkeit, dass unser Gewissen nicht empfindlich genug ist. Hier ist es nicht gebrandmarkt, was eher etwas ist, das extrem schwer ist, rückgängig zu machen. Und man würde vielleicht auch sagen können, in gewissen Situationen ist es gar nicht rückgängig, kann man es gar nicht rückgängig machen. Titus 1, 15 sagt, den Reinen ist alles rein. Wenn du Jesus kennst, dann verstehst du auch, deine Reinheit ist in Christus, du bist rein. Ist nicht von Fleisch abhängig oder von deine perfektes Wandel oder so weiter. Und dann hast du als Mensch, der in Christus rein geworden ist, den Verlangen danach, so zu leben, wie er ist. Du willst auch rein sein. So, da ist eine Reinheit in Christus, ist im Mittelpunkt. Gewissen funktioniert gut. Du möchtest den Herrn folgen. Den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Wir haben hier einen Zustand, das sowohl Gläubigen als auch ungläubigen Menschen treffen kann. Kein gebrandmarktes Gewissen, aber ein beflecktes Gewissen. Ein Gewissen, das schmutzig geworden ist. Das eben verhindert, dass man normal und gut denken kann. Das Gewissen ist, anders gesagt, verseucht oder vergiftet. Es ist nicht rein. Das Gewissen ist befleckt und nicht mehr sauber und muss dann eigentlich zuerst mal gereinigt werden, bevor es wieder richtig anzeigen kann, was gut und schlecht ist. So wie eine alte Analoguhr mit den vielen Rädern drin. Wenn der voll mit Schmutz wird, dann kommt es nicht wirklich zur, entweder funktioniert es gar nicht oder es gibt die falsche Zeit an, weil es zu langsam funktioniert, weil es beschmutzt ist. Musst du es zuerst mal reinigen lassen, dann läuft es wieder ganz gut. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch Sünde und durch Dinge, die Gott nicht gefallen, ein beflecktes Gewissen haben. Und dann, da unser Gewissen befleckt ist und nicht rein ist vor Gott, schlechte Entscheidungen treffen. Es gibt viele Beispiele dafür, wenn wir unsere Gesellschaft betrachten. Eine der Dinge, die mir persönlich und ich glaube wahrscheinlich uns alle sehr, sehr am Herzen liegt und mich so traurig macht, ist, wie unsere Gesellschaft heute ein beflecktes und teilweise auch eben ein gebrandmarktes Gewissen hat in Bezug auf das Leben. Habt ihr gewusst, dass in Deutschland laut Statistik jedes Jahr 100.000 Babys durch Abtreibung sterben? Frankreich 220.000 Babys durch Abtreibung werden einfach umgebracht. Österreich führt nicht so genau die Statistik. Aber die Schätzung ist zwischen 20 und 40.000 Babys jährlich in Österreich werden, weil man sie einfach nicht will, meistens umgebracht, bevor sie überhaupt geboren sind, ermordet. Weltweit jährlich 56 Millionen Babys werden durch Abtreibung zerstört. Das ist eine gewaltige Summe. Wieso machen Menschen das? Wieso lassen die Mütter ihr Babys abtreiben? Wieso sind die Ärzte und Spitäler bereit, das zu tun? Natürlich deswegen, weil das, was man heute hört, ist, das ist kein Mensch. Das ist kein Baby. Das ist ein Fötus. Das ist nur Biomasse. Das ist keine Seele. Du hast sowieso keine Seele. Die Gesundheit der Mutter, wie sie das darstellen, aber meistens hat es mit der Gesundheit der Mutter null zu tun. Es hat mit der Lebensweise der Mutter zu tun. Eine Mutter, die schwanger ist, ist nicht krank. Okay, eine Schwangerschaft ist nicht krank sein. Also die Gesundheit der Mutter ist nicht wirklich, was im Mittelpunkt steht. Es ist was, ob diese Mutter oder ob diese Pärchen das Baby wollen oder nicht. Und es wird dann gerechtfertigt, ja dann, wenn du es nicht willst, weg damit. Das kann nur sein, weil ein Gewissen umgeformt wurde. Weil ein Gewissen gelehrt wurde, gesagt wurde, das ist kein Mensch, das ist okay. Es wäre schlimmer, dass dieses Baby auf der Welt kommt, als wenn diese Frau es wäre schlimmer, dass das Baby geboren wird, als dass diese Frau das eben tragen müsste. Vielleicht bist du oder kennst du jemanden, der auch ein Baby durch Abtreibung eben abgetrieben hat. Was soll man dann machen? Unsere ganze Gesellschaft hat Blut auf die Händen. Ich meine, im Vergleich zu dem Holocaust, 56 Millionen Menschen im Jahr weltweit. Das ist ein Holocaust von riesigen Proportionen. Was sollen wir tun? Das ist nur ein Punkt. Wie ist es in unserer Welt, dass Menschen regelmäßig ohne ein schlechtes Gewissen absolut pornografische Inhalte anschauen können, wo diese Menschen, die das darstellen, eigentlich völlig missbraucht werden, sind oft drogenabhängig, sind oft irgendwelche andere Missbrauchsdinge im Hintergrund, damit diese Dinge überhaupt produziert werden können. Und Menschen sitzen da und konsumieren das und haben gar kein schlechtes Gewissen. Meine Frau hat das fast nicht glauben können. Sie war einmal auf einem Flug über den Atlantik und ein Mann ist neben ihr, hat sich hingesetzt, hat sein Laptop aufgemacht. Direkt neben meiner Frau, es war gar nicht mal ein Sitz dazwischen, die waren nebeneinander. Er macht sein Laptop auf und macht ein Bild, ein Video auf, schaltet das ein von ärgsten pornografischen Inhalten. Was soll jetzt meine Frau tun? Weißt du, was 7 Stunden lang? Ich meine, es war eins nach dem anderen. Und der Mann hatte null Gewissen. Das war ihm völlig egal. Das ist so, wie wenn du jetzt einen Mickey-Maus-Film da anschauen willst. Ja, was ist das Problem? Was ist die Lösung? Gewalt, alle möglichen unzüchtige Sünde. Es gibt keinen Scham mehr davor. Es ist alles okay. Alles ganz normal. Wir sind befreit. Verstehen wir, das ist eine Ablehnung Gottes. Weil das Gewissen, ein gesundes Gewissen, funktioniert ganz anders. 2. Timotheus Kapitel 3 sagt uns, dass das so sein wird. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ist das eine Beschreibung unserer Gesellschaft? Ist das eine Beschreibung von uns? Eine lange Liste hier. Liebe Geschwister, Vers 5 geht aber weiter und sagt, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Wieso sagt er, wende dich ab? Er redet nicht von der Welt hier. Er redet von Menschen, die behaupten, dass sie Gott kennen. Religiöse Menschen. Paulus sagt, einen äußeren Schein von Gottesfurcht, aber deren Kraft verleugnen sie. Die Kraft des Gewissens, die Kraft des Wortes, die Kraft des Heiligen Geistes, dass er uns anspricht, dass er uns eben anklagt und sagt, das hat mit Christus nichts zu tun. So, was tun wir? Jetzt haben wir das Gewissen angeschaut und wir haben jetzt gemerkt, okay, jeder hat ein Gewissen. Jeder von uns ist dann auch eben, wir sind anders als Tiere und es klägt und entschuldigt, aber dann auch unser Gewissen kann umgeformt werden. Was sollen wir machen? Und hier sehen wir die wunderbare Wahrheit mit unserem Herrn, dass er uns sagt, wie es ist. Und dann sagt er, wie wir damit umgehen können. Wie wir sicher sein können, dass unser Gewissen rein ist. Dass wir auf den Weg Gottes sind. Und das ist unser dritter und letzter Punkt heute. Unser Gewissen kann nur durch Glauben an das Wort Gottes eine gesunde Orientierung haben. Das Wort Gottes. Gott offenbart sich, so ist Gott. Im Garten Eden hat Gott Adam geschaffen. Und stellt euch vor, wie wäre es für Adam gewesen, wenn Gott Adam geschaffen hätte und dann mit ihm nicht gesprochen hätte? Auf einmal bist du da, oh, wow, schau die Bäume an. Was ist das? Was ist das? Wer bin ich? Warum bin ich da? Stell dir vor, ahnungslos, das wäre schrecklich gewesen. Aber was tut Gott mit Adam? Von Anfang an, Gott redet mit ihm. Ich bin Gott, ich habe dich geschaffen, deswegen bist du da. Hier sind die Spielregeln, so kannst du mir gefallen. Und oh, benenne die Tiere. Oh, da merkst du jetzt, du brauchst etwas. Das Einzige, was nicht gut ist, ist, dass du alleine bist. Jetzt werde ich aus deiner Seite eine Frau machen. Sie ist genauso wertvoll, genauso wichtig. Aber jetzt seht ihr, dass ihr voneinander, dass die eine aus den anderen gekommen ist und dass ihr zueinander gehört, dass aus zwei soll eins werden. Das ist eine wunderbare Zusammenlegung und eine richtige Einheit. Gemeinschaft eingebaut, Einsamkeit ausgeschlossen, alles für dich da. Jetzt möchte ich Gemeinschaft haben mit dir, Beziehung haben. Das ist, wie gnädig und großartig Gott ist. Er spricht mit uns. Er sagt uns, was wir brauchen. Und das Wort informiert uns auch, was ist gerecht und was ist sündig. Das Erste, was das Wort für uns in dieser Zeit und auch in der Vergangenheit sagt, ist, du brauchst Reinigung. Im Alten Testament durch das Gesetz hat man so viele Opfer als bildliche Prophezeiungen für Jesus gehabt. Deine Sünde machen dich schuldig vor Gott, du musst gereinigt werden. Hier ist ein Opfer, tu das im Glauben, dass Gott dich reinigen wird. So, für uns heute aber ist das vollkommene Opfer gekommen. Er heißt Jesus Christus. Gott schaut dich an, er schaut mich an, er sieht dein Gewissen, er weiß alle deine Sünden, alle meine Sünden. Und er weiß, wegen deiner Sünden bin ich von ihm getrennt, wenn wir keine Versöhnung hätten. Und daher ist Jesus gekommen, damit wir Vergebung haben können. Das Erste und Wichtigste ist, dass wir ein gutes Gewissen vor Gott haben, indem wir die Gerechtigkeit Jesu im Glauben annehmen. Sein Geschenk. Hebräer 9 und Hebräer 10 reden davon. In Hebräer 9, Vers 13 spricht er von Opfern im Alten Testament und wie Gott das als Bild verwendet hat, um die Reinigung der Gewissen der Menschen. Und dann in Vers 14 sagt er, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Das Blut Jesu reinigt uns. Und deswegen, für Menschen, die Jesus nicht kennen, klingen diese Lieder so komisch, wo wir von das Blut Jesu sprechen. Weil eigentlich rein menschlich betrachtet, Blut ist eklig. Ich meine, wer redet von Blut und sagt, oh, Blut ist so schön. Aber wenn wir an das Blut Jesu denken, ist das etwas, das wunderschön ist, weil das reinigt. Das ist eins zu eins mit Liebe zu verbinden. Seine Gnade. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Wie viel mehr wird das Blut Jesus uns, unser Gewissen reinigen von toten Werken? Hebräer 10, Vers 18 sagt, wo aber Vergebung für dies ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Das heißt, Jesus muss jetzt nicht wieder geopfert werden, nochmal geopfert werden. Ein für alle Mal ist er für uns gestorben. Vers 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang hindurch, das heißt, durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, also da Christus jetzt unser Mittler ist und unser Weg ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben, steht hier, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Geist, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen, befreit von einem bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Was ist die Lösung für ein schlechtes Gewissen? Hast du in deiner Vergangenheit sogar jemand umgebracht und du erkennst das, das liegt schwer auf dein Gewissen? Weißt du, was Jesus sagt? Deswegen bin ich für dich am Kreuz gestorben. Deswegen bin ich gekommen. Das ist ja, das ist eine Sünde, aber so ist auch Lügen. So ist auch jede Art der Unzucht und sexuelle Sünde. So ist jetzt auch eben Betrug. So ist auch eben gewalttätige, kriminelle Behandlungen. Jesus kam, damit wir durch ihn ein reines Gewissen haben können. So erstens, um ein reines Gewissen zu haben, müssen wir Jesus persönlich kennen. Zweitens, wie geht es dann weiter? Ein gutes Gewissen vor Gott besteht aus echtem Glauben an seinem Wort, das mit dazugehörigen Taten verbunden ist. Das ist eine lange Rede, langer Satz. Ich weiß nicht, ob es überhaupt richtig ist, aber ich könnte das kurz fassen. Entscheide dich, das Wort zu folgen und nicht zu sündigen. Sagt, hä? Was meinst du? Wenn du Jesus kennst, dann verbringst du Zeit in seinem Wort und findest heraus, was Jesus gefällt. Und dann entscheidest du dich, das zu tun, weil du ihn liebst, weil du das willst, weil du ein gutes Gewissen bewahren willst, weil du erkannt hast, wie wertvoll ein gutes Gewissen ist. Und der Geist Gottes hilft dir dabei, das auch zu tun. 1. Timotheus 1, Vers 5 sagt, das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Gebot hier bezieht sich auf das Wort Gottes, das Endziel des Wort Gottes, das Endziel von allem, was Gott uns in seinem Wort geboten hat, ist eben, dass wir ein reines Herz haben, dass wir Liebe haben aus einem reinen Herzen. guten Gewissen haben und ungeheuchelten Glauben. Ein Glaube, das echt ist. Dass wir das Wort lesen und wirklich glauben, was da steht. Gott vertrauen und folgen. Das ist eine wunderbare Sache. 1. Timotheus 1, Vers 18 sagt, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Vertraue das Gewissen, das Gott in dir gegeben hat, wenn das, du verstehst, etwas ist nicht in Ordnung. Lehne das ab. Folge Jesus nach. Liebe Jesus mehr. Liebe Jesus mehr. Es gibt nichts Wichtigeres. Drittens, ein gutes Gewissen vor Gott handelt immer aus Glauben. Was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Römer 14, Vers 23 sagt, wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ist es nicht kompliziert? Bist du wandern und findest dann eine Wasserquelle? Du schaust diese Wasserquelle an und da ist irgendwie so ein grünes, komisches so Film oder irgendwas da oben schwimmt auf dem Wasser. Aber du hast Durst, du hast wirklich Durst, du schaust dieses Wasser an und dann merkst du, schaust ein bisschen herum, nur ein Meter, zwei Meter weit entfernt liegt eine tote Hase. Wirst du das Wasser trinken? Ich nicht. Ich würde sagen, ich glaube, ich gehe weiter, ich gehe auf Nummer sicher. Ich bin mir nicht sicher, dass das gut ist. Ich glaube, die Hase hätte vielleicht leben können, aber es ist möglich, diese Hase tot, weil es auch Durst hatte. Vielleicht. Ist mir nicht sicher, ich weiß es nicht, bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde das nicht trinken, weil ich nicht sicher bin. Wenn es um Sünde geht und wir wissen, was Sünde ist, das Giftigste, das es in dieser Welt gibt für unsere Seele. Wenn wir nicht sicher sind, ist das vor Gott gerecht oder nicht? Was ist die normale Entscheidung, wenn du weißt, ich habe hier mit Gift, mit was Zerstörerisches zu tun? Du sagst dann, vielleicht wäre es okay, vielleicht nicht, aber ich brauche es nicht. Ich muss es nicht haben, lieber nicht. Ich brauche es nicht. Auf Nummer sicher gehen. Später vielleicht findest du heraus, du, das passt schon, das ist okay. Dein Gewissen war vielleicht zu empfindlich. Später sagst du dann, okay, gut, jetzt weiß ich, das ist nicht sündig, das ist nicht schlecht, kann ich ruhig machen. Aber solange wir nicht sicher sind, um ein reines Gewissen zu bewahren, und wenn wir zweifeln, dann sagen wir einfach nein. Warum? Weil wir Jesus mehr lieben. So ist es immer mit Liebe. Wenn du nicht sicher bist, dass du irgendetwas deiner Frau gefällt, dann wirst du es auch nicht machen. Du wirst jetzt sagen, ich liebe meine Frau mehr. Ich brauche das nicht. Wichtiger ist, dass meine Frau sich wohlfühlt. Das ist mein höchstes Ziel. Warum? Ich und meine Frau sind eins. Ja, das ist mein Ziel. Wenn meine Frau sich wohlfühlt, dann bin ich voller Freude. Genauso mit der Frau. Mein Mann hasst Leber. Ich werde kein Leber kochen für meinen Mann. Oder wenn es der Mann ist, der kocht, der kocht kein Leber für seine Frau. Vielleicht liebt deine Frau Leber. Dann koche ich Leber. Warum? Wenn ich mir nicht sicher bin, vielleicht probiere ich es, vielleicht, ich glaube, ich kenne ihn gut genug, dass wir ihn nicht schmecken. Das machen wir jetzt nicht. Das lehnen wir ab. Weißt du, das ist eine Liebesbeziehung mit dem Herrn. Es dreht sich um, was ist für den Herrn eine Freude? Was ist seine Gnade? Und wenn ihr wollt, zu Hause liest Kapitel 10 von 1. Korintherbrief. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit dafür, aber in 1. Korinther 10 wird lang erklärt, dass du das Vorrecht hast, als Kind Gottes, deine Rechte sozusagen, deine Freiheit einzuschränken aus Liebe für andere Menschen. Und das ist eigentlich was Wunderbares. Du hast vielleicht sogar mit irgendetwas überhaupt kein Problem, aber du weißt, jemand anders hat da wirklich ein Problem damit. Das macht diesen anderen Mensch, ist eine Versuchung für diesen anderen Mensch. Dann sagst du, ich brauche das nicht. Warum? Was ich brauche, ist Jesus. Ich will Jesus folgen. Jesus ist meine Liebe. Deswegen steht da mitten in diesem Zusammenhang, 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Liebe Geschwister, vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich hier jetzt euch darauf hingewiesen habe, mit dem Wort Gottes euch auseinanderzusetzen, Jesus mehr zu lieben und daran zu denken, was den Herrn Jesus gefällt. Ich habe euch keine Liste gegeben. Das darfst du nicht. Wir wollen aber eine Liste anschauen. Das wäre eine Liste vom Herrn. Schauen wir zum Beispiel 1. Petrus und Verse Kapitel 4, 3 bis 4, bis 5. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen des Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Wir haben hier eine Liste. Was sagt der Petrus hier? Er vergleicht dein Leben bevor du Jesus kennengelernt hast, und sagt, wovon war dein Leben ohne Christus gekennzeichnet? Das war ein Leben ohne Jesus. Und jetzt? Sogar deine ungläubige Bekanntenkreis, Freundeskreis merkt, du machst das ja gar nicht mehr. Und sie lästern sogar. Wieso bist du so, was man oft auf heute hört ist, wieso bist du so eng? Wieso bist du so strikt? Das hat damit nichts zu tun, oder? Das hat null damit zu tun. Was es hat damit zu tun ist, ich will Jesus ehren mit meinem Leben. Und jetzt Belustigungen, Ausschweifungen, Trinkgelage, frevelhaften Götzendienst, das bringt Jesus keine Ehre. Ich liebe Jesus mehr. Und dann merken sie, oh, da ist eine echte Veränderung vorhanden hier. Aber das, was wir nicht tun, ist das, was die Pharisäer getan haben. Wisst ihr, was die Pharisäer sehr gerne getan haben? Matthäus 23, Vers 4. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie von nicht mit eigenem Finger anrühren. Die Pharisäer hatten viele, viele Gesetze, viele Verbote, viele Gebote. Alles nicht im Wort Gottes. Zum Beispiel sitzt du an einem Tisch, musst du sehr aufpassen, wie du deinen Sessel, wenn du draußen bist, zurückschiebst. Weil, wenn die Füße des Sessels dann im Boden vielleicht so eine kleine Rille machen würden in der Erde, dann hast du gepflügt. Und am Samstag darf man nicht arbeiten. So, du musst wirklich aufpassen, wie du deinen Sessel an einem Samstag, am Sabbat, zurückschiebst. Weil es könnte sein, dass du dadurch pflügst und dich vor Gott versündigst. Und zu Recht hat Jesus gesagt, Leute, der Sabbat ist ganz anders. Der Mensch wurde nicht für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat wurde für den Mensch geschaffen. Okay? Und ihr belastet einander. Und heute gibt es Menschen, die verkündigen so viele Standards, die einfach nicht im Wort Gottes sind. Wir gehen dieses Thema nicht jetzt im Detail ein, aber pass auf, dass Menschen dein Gewissen nicht binden an Dinge, die nicht biblisch sind. Und erkenne, das, was der Herr will, ist, dass du ein Leben führst für Jesus. Dein altes Leben führst du nicht mehr. Dein neues Leben ist eindeutig erkennbar von allen Menschen, die dich vorher gekannt haben. Und du lebst zur Ehre des Herrn. Du überlegst aus dem Wort, was will der Herr, weil du Jesus liebst. So, unser Sündenfaktor, der Christ verfehlt die Möglichkeit, eines guten Zeugnisses zu sein, weil er sein gesundes Gewissen ignoriert oder sein Gewissen falsch informiert ist. Das ist eine Gefahr. Wir müssen aufpassen hier. Aber ein gutes Gewissen ist ein Geschenk Gottes. durch den lebendigen Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Ein Glauben, das lebt, das ihn folgt. So 5 kurze Dinge hier zum Schluss. Erstens, genieße die reinigende Gnade Jesu. Vertraue Jesus. Um ein reines Gewissen zu haben vor Gott, brauchst du nur Jesus. Er ist genug. Er hat's vollbracht. Glaube an Jesus. Lass zu, dass er dich reinigt. Das ist wunderbar. Und zweitens, entscheide dich gegen Sünde. Das klingt irgendwie so einfach. Aber das wird dann aus deiner Liebe entstehen. Folge ein gesundes Gewissen. Bring deine Sünden in Ordnung mit Gott und Menschen und liebe Jesus mehr und liebe das Wort Jesu mehr. Was liebst du am meisten? Wo dein Herz ist, das wirst du dann auch tun. Liebe Jesus mehr. Und dann hast du eine wunderbare Beziehung auch mit dem Herrn und ein freies Gewissen, ein reines Gewissen vor dem Herrn. Hast du ein reines Gewissen vor Gott durch Jesus? Nehme Jesus an. Folge Jesus nach mit einem reinen Gewissen. Bewahre ein gutes Gewissen. Lass uns beten. Vater, wir